Wunderbar. Ja, willkommen zu meinem Vortrag über CalcPW, Passwortberechnung mit Arduino. Vielleicht kurz vorher, die Folien selber sind auf Englisch gehalten, damit Non-Native-Speaker sich daran orientieren können. Ich selbst werde aber trotzdem auf Deutsch vortragen. Vielleicht kurz zu mir, mein Name ist Kenny und man kann mich erreichen per E-Mail, per Twitter, per Website und auch ein paar andere Sachen, die ich nicht aufgeschrieben habe. Was ich heute erzählen werde, das ist zum einen das Problem, was ich lösen wollte, dann meine Idee, wie ich das Problem lösen wollte, dann wie die Lösung derzeit aussieht, wie die Lösung funktioniert und was so die Fallstricke waren, die ich versucht habe oder die mir begegnet sind, die ich lösen musste. Ja, fangen wir mit dem Problem einfach mal an. Viele von euch werden sicherlich das Internet benutzen mit keine Ahnung wie vielen verschiedenen Diensten. Ihr werdet eigene Server haben, wo ihr euch per SSH einwählt, ihr habt E-Mail-Accounts, wo ihr euch einloggen müsst und so weiter. Und wie ihr sicherlich wisst, sollte man für jeden Dienst ein eigenes Passwort verwenden. Einfacher Grund, wird ein so ein Dienst mal angegriffen und die Passwörter entwendet, können diese Passwörter bei anderen Diensten ausprobiert werden und schon habt ihr einen viel größeren Angriffsvektor. Deswegen ein Passwort pro Dienst, das ist so das, was man einsetzen sollte. Das Problem ist, sich diese ganzen Passwörter zu merken. Also bei mir sind es im Schnitt so zwischen 25 und 50 Passwörter, die ich jede Woche verwende, je nachdem, wie viele Dienste ich gerade benutze. Weil man sich so viele starke Passwörter einfach nicht merken kann, haben Leute angefangen, sich Passwortschemen auszudenken. Zum Beispiel, man hat ein starkes Passwort, was man vorne ranpackt und hinten dann den Namen von dem Dienst. Ist dann ein Problem, wenn ein Dienst zum Beispiel Passwörter Plaintext abspeichert. Weil dann kann man sich einfach dieses Prefix-Passwort nehmen, kann irgendeinen anderen Dienstnamen hinten ran schreiben und kann damit wieder Passwörter ausprobieren. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Passwörter zu, ja, sich selber zu generieren, indem man zum Beispiel irgendeinen Satz benutzt, da die Leerzeichen rausnimmt, noch ein paar Buchstaben durch Zahlen und Sonderzeichen ersetzt und dann hat man wieder ein Passwort. Macht aber auch dann wieder Probleme, wenn man viele Dienste verwendet, weil für jeden Dienst muss man sich einen Satz merken, man muss sich merken, welchen Satz man für welchen Dienst benutzt hat, welche Buchstaben man wann ersetzt hat und so weiter. Die andere Sache, die in den letzten Jahren sehr beliebt geworden ist, sind Passwortdatenbanken. Wenn man sich mal genau überlegt, das ist im Grunde eine Datei, da schreibt man seine Passwörter rein, da schreibt man rein auch noch, wie der Benutzername ist, wie der Dienst heißt, vielleicht noch die URL vom Dienst, verschlüsselt das Ganze mit einem Passwort und hofft, dass niemals diese Datei abhanden kommt und dass niemals gleichzeitig das Passwort dazu abhanden kommt. Benutzt man dann sehr gerne auf Windows zum Beispiel, wo Trojaner und Viren durchaus vorherrschend sind. Und wir müssen, wenn wir Passwortdatenbank benutzen, hoffen, dass niemals ein Trojaner kommt, der genau darauf abzielt. Ja, was ist jetzt nur die Idee? Die Idee hinter dem Ganzen ist zum einen, ich möchte die Passwortauswahl vereinfachen. Sprich, welches Passwort wird für welchen Dienst wann verwendet? Ich möchte gleichzeitig das Problem lösen, wie man sich diese ganzen Passwörter merken soll. Es soll obendrein so weit wie möglich verhindert werden, dass diese Passwörter verloren gehen, zum Beispiel durch einen Festplattencrash, wo dann plötzlich die Passwortdatenbank weg ist, oder sie gestohlen werden, zum Beispiel durch Trojaner. Und das Ganze soll Open Source sein, einfach damit jeder diese Technologie benutzen kann und nicht sich an irgendwelche teuren Firmen wenden muss, um sowas in der Art haben zu können. Die Frage ist jetzt natürlich, wie soll das Ganze funktionieren? So, meiner Meinung nach, und zwar indem diese Passwörter kryptografisch berechnet werden. Es gibt da mehrere Faktoren. Das ist zum einen das Masterpasswort, was die Stärke des Ganzen darstellen soll, einfach weil es schlussendlich eine Verschlüsselung ist. Wir haben eine Service-Information für die einfache Merkbarkeit. Das geht so in Richtung starker Präfix und dann einfach Service-Suffix. Es sollen öffentliche Algorithmen verwendet werden, einfach damit man das Ganze reproduzieren kann. Wenn man also ein Gerät hat, was Passwörter berechnet und ein neues Gerät kauft, was die gleichen Algorithmen verwendet, sollen schlussendlich die gleichen Passwörter dabei rauskommen. Und das Ganze soll dedizierte Hardware verwenden, einfach damit wir nicht durch normale Trojaner und Viren angegriffen werden können bei der Passwortberechnung. So, wie sieht die Lösung aus? Ich gehe mal ein bisschen zurück ins Jahre 2010. Da habe ich ein Programm geschrieben, den Password Calculator, der schon genau das gemacht hat. Man hat ein Masterpasswort eingegeben, hat die Information eingegeben, hat auf Berechnen geklickt und hat schlussendlich sein Passwort rausgekriegt. Hat funktioniert auch immer noch, hat aber eine unschöne Eigenschaft, nämlich, wo immer man sein Passwort braucht, muss man dieses Programm runterladen. An dem Rechner muss man entsprechend auch sein Masterpasswort eingeben. Und ich hatte es mehrfach, also zweimal, dass ich bei einem Freund war, habe da irgendwas an einem Server machen müssen, habe das Programm runtergeladen, Passwort eingegeben und als ich dann fertig war mit meiner Arbeit, wurde mir gesagt, du, mein Computer benimmt sich seit 2 Wochen ein bisschen merkwürdig. Wenn du schon mal da bist, kannst du nicht mal gucken. Schön. Erstmal alle Passwörter wechseln. Genau das soll eben nicht mehr vorkommen. Deswegen CalcPW als wirklich Hardware-Anwendung. Sieht dann auch ungefähr so aus. Schön in der Box. Das ist noch die Revision C. Es gibt mittlerweile eine Revision D. Die ist noch nicht ganz fertig, wie man sieht. Aber wird noch. Man sieht, soll ein bisschen modularer werden, als es vorher gewesen ist. Soll auch eher in Richtung Produktion in Fabriken kommen. Daran arbeite ich noch. Was ist da schlussendlich drin? In der Revision D, also die ist ein verteiltes, ist einmal ein Arduino Leonardo drin als Output-Device. Das emuliert eine Tastatur gegenüber dem Computer, spricht das LCD an und spricht auch ein paar LEDs an, damit man so Statusinformationen kriegt. Dazu noch ein Arduino Uno als Eingabegerät. Dort wird schlussendlich eine Tastatur angeschlossen. Es kann optional noch ein Keypad angeschlossen werden, daran arbeite ich gerade. Und dieses Arduino Uno führt auch die Berechnung schlussendlich durch. Und dann noch als drittes ein sogenanntes USB-Host-Shield. Das ist das, was eigentlich dann den USB-Anschluss hat, was dann die Kommunikation mit dem USB-Gerät vornimmt. Und hier schon mal eine Empfehlung, dringend oder am besten das von Circuits at Home nehmen. Das ist das ursprüngliche Shield, wo auch die Bibliothek für geschrieben wird, wo auch die Entwickler von dieser Bibliothek stark dahinter sind, dass es gut funktioniert. So, wie funktioniert das Ganze nun? Ich habe da mal eine Schematik gemacht. Im Grunde, man hat seinen Computer, man hat seine Tastatur und genau dazwischen sitzt CalcPW. Ist so in einer Art Man in the Middle. Liest ein, was über die Tastatur eingegeben wird und gibt dann irgendwas an den Computer aus. Genauer gesagt, beim Hochfahren fragt es einmal nach dem Masterpasswort, was man dann nochmal wiederholt und dann geht es in einen sogenannten Pass-Through-Modus. Heißt, die Eingaben, die dann über die Tastatur erfolgen, werden 1:1 an den Rechner weitergegeben. Einfach damit man die Tastatur weiter benutzen kann, ganz normal. Erst durch eine spezielle Tastenkombination kommt man dann in den Passwort-Berechnen-Modus, wo man seine Informationen eingibt, Enter drückt, das Passwort berechnet wird und das Passwort als normale Tastatureingaben an den Rechner weitergegeben werden. Sprich, der kriegt nicht mal mit, dass da jetzt nicht über eine Tastatur ein Passwort eingegeben worden ist, sondern berechnet worden ist. So, wie funktioniert die Berechnung? Nicht aufregen, komme ich gleich noch zu. Was zuerst gemacht wird, es wird aus dem Masterpasswort und der eingegebenen Information ein temporäres Passwort gebildet. Das ist einfach gegen Rainbow Attacks, dass sozusagen nicht vorher schon Passwörter vorberechnet werden können. Als nächstes wird die Information genommen und die wird expandiert. Weil wenn wir uns vorstellen, wir haben eine ganz kurze Dienstinformation, wie zum Beispiel eBay, wir wollen nicht nur 4 Zeichen kurze Passwörter generieren. Das Ganze wird also entsprechend expandiert, wird verschlüsselt, noch ein bisschen sauber gemacht, dass man es auch wirklich als Passwort benutzen kann und das ist schlussendlich unser Passwort. Wir wissen, dass das ist das eine Problem, SHA-1 ist nicht mehr so ganz state of the art und das andere seit Snowden, das da auch nicht mehr so state of the art. Warum die noch eingesetzt werden, darauf komme ich später noch zu sprechen. So, was waren denn so die Fallstricke? Im Grunde die 4 hier als allererstes und größtes. Diese Tastaturen, die man dort anschließt und selber eine Tastatur darstellen, ist ziemlich ekelhaft. Das zweite ist, unser RAM, den wir haben, unser Arbeitsspeicher, ist bei so einem Arduino sehr beschränkt. Bei so einem Arduino Leonardo sind es 2,5 Kilobyte. Unser Programmspeicher, wo sozusagen dann die Anwendung reingeladen wird auf das Arduino, ist auch nur relativ klein mit 28 Kilobyte. Und das dritte, beziehungsweise das vierte, ist die, ich habe es Mobile Technology Gap genannt. Da komme ich gleich noch darauf zu sprechen, was ich damit meine. So, die Tastaturen. Jeder von euch hat sicherlich schon mal ein Betriebssystem eingerichtet und wurde dann gefragt, ja, was für eine Tastatur hast du denn bei dir angeschlossen? Dann darf man auswählen, dass man eine deutsche Tastatur hat, eine DEDE oder eine DECH oder was auch immer, wo schlussendlich definiert wird, wenn man auf eine Taste drückt, was für ein Zeichen fällt hinten bei raus. Ich habe mal die häufigsten, die man in Europa sieht, aufgeschrieben. Gibt da dann zum Beispiel, wie gesagt, querz.de, querz aus der Schweiz, querz aus Dänemark, querti aus Großbritannien, querti aus den USA, azerti aus Frankreich, azerti aus Belgien, dann nochmal schön gemixt zwischen Mac und Windows und so weiter und so fort. Wie gerade schon gesagt, unser Programmfläche ist 28 Kilobyte groß und so ein Layout, was sozusagen diese Umwandlung macht zwischen welche Taste zu welchem Zeichen, braucht ein bisschen an Byte. Zu viel, um alle möglichen abbilden zu können im Arduino selber. Wir haben auch noch einen Datenflash, der ist 1 Kilobyte groß, sozusagen Permanentspeicher, den man nochmal selber beschreiben kann. Der ist nur 1 Kilobyte groß, da passt gerade mal 1 rein. Deswegen war auch meine Lösung dann einfach, 1 draufflashen zu können und wenn man seine Tastatur einfach mal wechseln sollte, warum auch immer, einfach ein neues draufflashen zu können. So sieht das Ganze dann aus. Das rechts ist sozusagen so ein querz.de-Layout, schön encodiert einfach als Hex. Und links sieht man dann, wie das Ganze aussieht, wenn es gerade geflasht wird. So, das zweite Problem ist der RAM. Wie gesagt, 2,5 Kilobyte bei so einem Arduino Leonardo ist nicht gerade viel. Und was wir auch noch machen, wir machen ja auch noch String-Bearbeitung, was nicht so schön ist. Weil wenn man sich vorstellt, so ein kleiner Speicher, man allokiert 2 Blöcke, die allokiert den ersten und schon hat man ein Speicherloch, sprich fragmentierten Speicher. Und wenn man das oft genug macht, dann ist der RAM voll, man kann keine neuen Blöcke mehr allokieren und schon ist man in einer Deadlock-Situation. Was ich deswegen gemacht habe, ich habe einen eigenen kleinen Speichermanager geschrieben, den man im Grunde übergibt, okay, so viel Speicher zu verwalten, so viele Blöcke sind maximal möglich. Und sobald ein Block deallokiert wird, werden einfach alle Blöcke dahinter nach vorne geschoben, sodass man permanent eine Defragmentierung des Speichers hat. Funktioniert ziemlich gut, braucht auch nicht so lange. Ja, so würde es ansonsten aussehen. Man hat überall kleine Mini-Blöcke, die man nicht mehr ordentlich benutzen kann und irgendwann ist der Speicher voll, wenn man neu allokieren will. Doof. So. Mein größtes Problem ist eigentlich der Programmflash, also sprich, wie groß kann die Anwendung sein? Das USB-Host-Shield, was ich verwende, hat eine eigene Bibliothek, wie gesagt, die immer mehr Funktionen bekommt, die dementsprechend auch immer größer wird und immer mehr Programmflash wegfrisst. Wie auch schon gesagt, derzeit wird noch SHA-1 und RC4 benutzt, einfach deswegen, es passt gut in den RAM rein und passt gut in den Programmflash rein, also relativ schmal zu implementieren. Bessere Krypto braucht einfach mehr Platz. Das ist eins der Themen, an denen ich derzeit arbeite. Die andere Sache ist, auch neue Feature brauchen entsprechend mehr Platz. Ein Feature, was ich mir zum Beispiel noch vorstelle, habe ich einfach mal Type-Through-Encryption genannt. Sprich, wie damals bei der Enigma, man hat sein Calc-PW, hat es in den Modus geschaltet und während man seinen Text eintippt, wird der verschlüsselt und erst verschlüsselt an den Rechner übertragen, der angeschlossen ist. So kann man zum Beispiel dann in Internetcafés oder sowas vertrauliche Informationen schreiben, könnte sie auf was auch immer, Pastebin oder sowas ablegen und derjenige, der es lesen soll, kann sich dann entschlüsseln. So. Die Lösung, die ich jetzt gemacht habe bei Revision D, ist einfach ein zweites Arduino dazu zu nehmen, genauer gesagt ein Arduino Uno. Vorteil am Arduino Uno, die Bauteile für den Kern des Ganzen kosten gerade mal 5 Euro und die kann man selber zusammenlöten. So sieht es übrigens aus, wenn dann ein sogenannter Sketch zu groß wird, man kriegt einfach nur die Meldung zu groß, du kannst ja mal da gucken, wie du es vielleicht kleiner kriegst. Ist problematisch, wenn eben der Code gebraucht wird, weil die Funktion ansonsten nicht funktioniert. Und das Letzte, Mobile Technology Gap. Wir werden nur mobiler. Wir haben unsere Laptops dabei, wo wir keine Tastatur unbedingt mitschleppen wollen, mit noch einem extra Gerät, was wir anschließen. Wir haben unsere Tablets, wo wir keine USB-Tastaturen anschließen können. Wir haben unsere Smartphones, wo wir keine USB-Tastaturen anschließen können. Ist etwas umständlich. So, und deswegen zwei Sachen, an denen ich derzeit arbeite, ist zum einen die Calc-PW-Funktionalität in eine Tastatur zu integrieren. Und die andere ist, dass Calc-PW nicht mehr nur über Bluetooth, über USB funktioniert, sondern auch über Bluetooth angeschlossen werden kann. Bluetooth, haben wir Glück, funktioniert mittlerweile mit Android relativ gut, funktioniert auch mit iOS relativ gut, würde also Smartphones und Tablets abdecken können. Wenn man sozusagen eine Tastatur hätte, wo die Funktion drin ist, diese Tastatur funktioniert per Bluetooth, würde einige Probleme zumindest lösen können. So sieht ein Test aus, den ich derzeit gemacht habe. Das ist ein einfaches Numpad, wo man dann, wie man früher hatte, wenn man dreimal auf die 2 drückt, kommt ein C raus, die ganzen Sachen eingeben kann. Funktioniert erstmal. Das ist eine andere Sache, an der ich gearbeitet habe. Das da unten ist eine Tastaturmatrix, die ich aus einer normalen Kauftastatur rausgeholt habe. Besteht im Grunde aus 3 Schichten. Eine untere leitende Schicht, eine obere leitende Schicht und eine Trennschicht. Und jedes Mal, wenn man eine Taste drückt, wird die Oberschicht durch die Trennschicht auf die Unterschicht gedrückt. Und man kann herausfinden, durch einfaches Durchschalten, welche Taste gerade gedrückt wurde. Und genau das ist das, was ich vorhabe. Sozusagen mich selber zwischen diese Matrix und den eigentlichen Controller der Tastatur zu bringen, um dann den Controller zu benutzen als Output und diese Matrix zu verwenden als Input. Man sieht, ist gar nicht so einfach, weil diese Matrix ist schlussendlich ein bisschen Plastik, wo ein bisschen Silber aufgedampft ist. da dran löten funktioniert nicht. Mein derzeitiger Versuch ist, mit sogenanntem Leitfaden in die einzelnen Auflagekontakte von dieser Matrix zu stechen, dort einen Knoten zu machen, das Ganze mit Nagellack zu fixieren und dann zu versuchen, das Ganze an den Mikrocontroller anzuschließen. Aber falls jemand eine Ahnung hat, wie man so eine Auflagekontakte herstellen kann, wäre das natürlich sehr hilfreich. Das würde nicht so viel Frickeln sein. Ja, gut, ich habe noch mehr als genug Zeit, aber trotzdem kann ich euch schon mal sagen, wenn ihr weitere Informationen haben wollt, könnt ihr einfach auf kalk.pw gehen. Die Slides selber findet ihr auf kalk.pw/30c3. Und da ich noch Zeit habe, kann ich noch ein bisschen weitergehen. Eine Frage, die sich sicherlich stellen wird, ist, wenn man jetzt so ein Ding hat, was Passwörter berechnet, wie kann man denn zum Beispiel bestimmen, wie lang diese Passwörter sein sollen oder welche Sonderzeichen verwendet werden? Das wird bei Kalk.pw derzeit inline gemacht, sprich man hat seine Informationen und kann hinten dran noch ein paar Sachen hinzuschreiben, die die Passwortberechnung beeinflussen. Das ist zum einen das Fragezeichen, gefolgt von einem Integer bis 50, wo man angibt, wie lang das Passwort sein soll, das generiert wird. 50 einfach deswegen, weil wir halt wenig RAM haben und ewig lange Passwörter generieren und im RAM halten ist schwierig. Dann gibt es noch das Ausrufezeichen, wo man angeben kann, welche Sonderzeichen verwendet werden dürfen. Aus meiner Erfahrung mit dem Password Calculator Pascalc, also dieser Windows-Software, kann ich sagen, in 99,9% der Fälle braucht man keine Sonderzeichen in Passwörtern. Deswegen eher so, dass man ihm wirklich sagt, okay, Ausrufezeichen und dann welche Sonderzeichen sind erlaubt. Die kann man auch wild durcheinander mixen, da ist es egal, in welche Reihenfolge man sie angibt. Man muss halt immer wieder alle angeben. So, und dann gibt es noch ein großes Problem, was Passwortformulare häufig wollen oder manchmal wollen, dass man mindestens das eingibt und mindestens das eingibt und mindestens das eingibt. Dafür gibt es noch die Raute, die man vorne ranschreiben kann. Die macht einfach einen Check. Okay, ist mindestens ein Buchstabe enthalten, ist mindestens eine Zahl enthalten. Wenn man das Ausrufezeichen benutzt, wird, ist sowieso immer mindestens ein Sonderzeichen enthalten. Und so kann man auch so eine Checks einbauen, dass ein Passwort irgendwelche Anforderungen erfüllt. So sehen dann so Informationen aus, die man eingeben kann, zum Beispiel SUMINFO, SUMINFO, Fragezeichen 25, wäre entsprechend Passwort 25 Zeichen lang, SUMINFO mit plus minus mal geteilt, eins davon wird genommen, dann eben SUMINFO, 8 Zeichen langes Passwort als Default und da muss dann mindestens eine Zahl, ein Buchstabe drin sein, das Ganze dann noch kombiniert und das Ganze dann nochmal kombiniert. Ja, ich glaube eine Folie hatte ich noch, ja genau. So sieht der Ablauf aus, wenn man das Ganze verwendet. Wie gesagt, wenn es hochfährt, wird man einmal nach dem Passwort gefragt. Das Ganze soll man nochmal eingeben, falls man sich vertippt hat, dass man es mitkriegt. Und dann kommt man eben in diesen Pass-Through-Modus, wo die Daten einfach durchgereicht werden. Wenn man den Passwortmodus wechselt, gibt man die Information ein, drückt dann Enter, das Passwort wird berechnet und man kommt zurück in den Pass-Through-Modus. Ja, damit ist auch mein Backup zu Ende. Danke.
Ja, vielen Dank für diesen hervorragenden Talk. Ich denke, er ist sehr interessant und vielleicht haben wir ja auch ein paar interessante Ideen, wie man das zum Beispiel erweitern könnte. Und damit sind dann die Fragen eröffnet. Ich bitte euch an den Mikrofonen aufzustellen, an 1 und 2 vor allem.
Ja, ich habe mich interessiert, also du sagst, wenn du nur die reine Software verwendest, und der Rechner ist kompromittiert, dann hast du hinterher ein Problem, kannst du alle Passwörter ändern. Aber wenn der Rechner so kompromittiert ist, kann ja immer noch passieren, musst du nicht alle verwenden, man kommt auch nicht an dein Masterpasswort ran, aber die expliziten Passwörter, die du dort verwendet hast, sind auch tot.
Ja, die sind schlussendlich tot, wenn man dem Gerät nicht vertrauen kann, richtig. Ja. Ist eben der primäre Vorteil, deswegen auch in dem Algorithmus entsprechend. Ich wurde ein paar Mal gefragt, warum ich nicht einfach nur hashe oder nur verschlüssele. Einfacher Hintergrund, wir wollen dieses Masterpasswort schützen. Und dadurch, dass beides eingesetzt wird, haben wir zwei Ebenen vom Schutz drin. Wenn sozusagen ein Passwort kompromittiert wird, müssen wir nicht nur durch den Hash-Algorithmus durchbrechen können, sondern wir müssen auch durch die Verschlüsselung durchbrechen können. Das ist das Gleiche, wie wenn wir Firewalls aufbauen. Da sollte man immer zwei nehmen, und zwar von verschiedenen Herstellern. Ist hier genau das Gleiche. Wenn dieses eine Passwort auf einem Rechner verwendet wird, der kompromittiert ist, ist dieses Passwort verbrannt, weil es wird schlussendlich unverschlüsselt an den Rechner geschickt. Ja, Hauptziel hier ist es, dass aufgrund eines Passworts oder aufgrund N Passwörtern, die abgelesen werden, nicht auf das Masterpasswort zurückgeführt werden kann. Das ist hier eine der Hauptgründe. Deswegen Hardware und deswegen auch die Wahl des Algorithmus.
Was machst denn du, wenn dann eines deiner Passwörter bekannt geworden ist? Also dein eBay-Passwort, deine Info-eBay ist genommen. Ja. Musst du dann künftig immer eBay 2 eintippen, damit du die nächste Info hast? Oder?
Ja, leider. Okay. Es gibt glücklicherweise verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel statt eBay, eBay.com nehmen.
Okay. Aber du musst ja wieder ein neues ausdenken.
Schlussendlich muss man sich eine neue Information ausdenken, das ist richtig. Man hat aber immer noch den Vorteil, dass man nicht plötzlich sämtliche Passwörter ändern muss.
Okay, und dann habe ich noch eine Frage. In diesem Pass-Through-Modus, gibt es da irgendwie eine spürbare Latenz von der Tastatur oder verlierst du irgendwelche Features?
In dem Pass-Through-Modus selber habe ich noch keine Latenz mitbekommen. Man muss dazu sagen, ich bin nur Entwickler und schreibe Texte. Ich bin kein Gamer. Man sollte also nicht unbedingt als Gamer da seine Gaming-Tastatur anschließen.
Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, hätte...
Ich glaube, da.
Okay.
Zwei.
Ich hätte da noch eine Frage, und zwar, wie genau sieht es dann aus? Weil das lädt ja eher dazu ein, dass man dann eher schwache Passwörter verwendet, wie gerade eben beschrieben, eBay einfach nur. Und wenn dann jemand eben Zugriff auf dieses Gerät hat, dass er dann ganz einfach an viele Accounts rankommen kann.
Nicht unbedingt. Schlussendlich auch wieder hier aufgrund des Algorithmus. Wir versuchen sowas wie, also es wird versucht, sowas wie Rainbow Tables zu verhindern, indem eben du, damit du überhaupt die Verschlüsselung im zweiten Schritt machen zu können, du jedes Masterpasswort nehmen musst und dort jede Information nehmen musst, die du durchprobieren willst. Das Generieren deiner Rainbow Table dauert schlussendlich länger. Und auch dann ist deine Rainbow Table größer, weil du kannst ja nicht nur davon ausgehen, dass jemand eBay benutzt, du kannst auch eBay.com nehmen, du kannst eBay.de nehmen, du kannst was auch immer. Irgendwie deinen Usernamen nehmen, es wird dadurch divergierter.
Ja, okay.
I've got a question about the duration. Most passwords do have an expiration date. So say after 90 days, you've got to change your password. How do you handle that?
Well, the question is, how do you handle that with password schemes? Normally you have one character where you just increment a character or a number, or you add some things like Q1 for the first quarter of the year. That's the same here. So you could add, for example, eBay, then space, and then Q1 2014, and then you have your password for that actual quarter of the year.
Okay, thanks.
Okay.
More questions? Is there something from the internet maybe? Where is the signal angel anyway? Yeah. I have one question, and I was wondering whether you could use, I don't know, maybe I should stick to English. I was wondering whether you could use that system to somehow prevent that keyloggers can kind of get what you're typing.
Shall we answer in English? you have to differentiate between software keyloggers that are that run on your computer. You can't prevent that. But when you use such a hardware and you have to look at it because it has an LED or an LCD where your information is shown, you can see where your USB cables go along and thus can see when there is another piece of hardware attached
to
it.
Yeah, okay. Next question?
Yeah, I'm really not sure if I should continue in English, so I'll just do it.
Wir könnten auch auf
Deutsch. Okay. Wir können auch auf Deutsch.
Dann machen wir es auf Deutsch. Eine kleine Frage zu dem ganzen Konzept von diesem sozusagen Zwischenschalten eines neuen Gerätes zwischen sozusagen Keyboard und dem tatsächlichen Computer. Ich bin jetzt nicht wirklich technikaffin und würde einfach fragen, ob du darin sozusagen die Zukunft der persönlichen Sicherheit für Computer oder Passwörter allgemein siehst.
Ich sehe die Zukunft von Logins definitiv in zusätzliche Hardware, ja. Wir haben es ja schon mit verschiedenen Tokens, wir haben RSA-Tokens, wir haben irgendwelche anderen Tokens, die du dir von Google zuschicken lassen kannst, whatever. Ich denke schon, dass es in diese Richtung gehen wird, ja.
Denkst du auch über sowas wie Challenge Response nach? Also letztendlich hast du ja das Problem, wenn du das Passwort einmal über den Computer geschickt hast, mag es abgegriffen werden worden sein. Aber wenn du zum Beispiel ein Challenge Response System einführen würdest, also sprich der Computer schickt etwas an dein Device, USB geht in beide Richtungen, rechnen, zurück.
Dir geht es also darum, dass du etwas vom Computer über USB an das Gerät schickst, das irgendwas macht und es dir wieder zurückschickt. War so schon implementiert, nannte sich Revision A, nicht ohne Grund. Denn hier hat man dann genau das Problem, dass man das Ganze schon an dem Rechner eintippt, der entsprechend angreifbar ist, und dann kann man auch gleich ein Stück Software nehmen. Weil man schlussendlich, man gibt es am Rechner ein, der ist kompromittiert, kann das Masterpasswort auslesen, schickt das Ganze dann an ein Gerät, was offene Algorithmen verwendet, berechnet irgendwas, was man auch selber dann berechnen kann, weil es sind ja offene Algorithmen, und schickt das Ganze dann wieder zurück. Also schlussendlich hast du dann höchstens einen Prozessor, der dir das Ganze abnimmt, der vielleicht optimiert sein könnte. Aber der Angriffsvektor von der normalen Software ist wieder da.
Ich dachte mehr so an zum Beispiel ein SSH-Login Private Keys, die dann halt nicht auf dem Rechner gespeichert sind, sondern nur auf deiner Device. Und das heißt, die Informationen, die nötig sind, um das zu brechen, sind überhaupt nie auf dem Rechner.
Ich weiß nicht, ob es in die gleiche Richtung geht. Ich bin derzeit dabei, ein Paper zu schreiben über das Ganze, wo es darum geht, Smartcard zu verwenden, um dort die Informationen drauf zu speichern. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen in die Richtung geht. Man würde eben das Ganze nicht über den Computer oder über das Betriebssystem hinschicken lassen, sondern man würde die Informationen auslagern auf nochmal ein separates Gerät, was man dann entsprechend auch blacklisten kann und weiß der Teufel. Wie bitte?
Es gäbe einen Crypto-Stick, der so etwas auch macht?
Der ist mir nicht bekannt. Ach so.
Okay, Mikro 2.
Die Frage ist, kann man auch irgendwie das Masterpasswort irgendwie auf eine Smartcard oder was anderes nochmal eine zusätzliche Hardware auslagern, die du quasi mitnehmen kannst und vom Gerät trennen kannst? Also und so das, weil ein Masterpasswort, wenn man sich dann noch ein, wenn man, das, weiß nicht, wenn man neigt dazu, wenn man das Masterpasswort ständig eingeben muss, das auch wieder zu verkürzen und sich einfach Merkmal zu machen, das irgendwie besser zu merken irgendwie vom Gerät und
Hatte ich ja gerade schon kurz angesprochen, in dem Paper, das ich gerade schreibe, zeige ich genau sowas auf. Es war eher für Firmen, dass die damit die Passwortverwaltung ihrer Mitarbeiter verbessern können, aber schlussendlich ja. Es macht Sinn, das Ganze auf dem Gerät zu speichern. Es sollte dann aber ein Gerät sein, was sicherer ist, also sprich Smartcard schlussendlich.
Ja, ich habe ein Problem, wenn die Tastatur an dieses Arduino angeschlossen wird und das ist dann sozusagen da in der Mitte. Aber was ist, wenn noch irgendwie eine kriminelle Energie, man sagt ja, wenn man physikalischen Zugriff hat, zum Beispiel auf die Tastatur und dann zwischen, im Prinzip irgendwie in der Tastatur, aber halt zwischen Tastatur und Arduino wieder einen Logger zwischensetzt, dass dann ja das Passwort wieder, das Masterpasswort inklusive den anderen Teil dieses Passwortes abgegriffen werden kann. Also wenn kriminelle Idee ist, dann setzt man zwischen Arduino und Tastatur da einfach den Logger dazwischen.
Ja, man muss dazu sagen, Hintergrund ist hier nicht gegen Hardware-Key-Logger zu arbeiten. Einfach deswegen, weil man die nicht ordentlich erkennen kann. Okay. Du könntest es irgendwie auf irgendeine bestimmte Tastatur prägen und könntest dann hoffen, dass du mit den Latenzen herausfindest, dass wirklich die Tastatur angeschlossen ist. Macht aber in dem Umfang keinen Sinn. Das geht dann viel zu tief rein. Also eine Sache hier dran ist, es soll möglichst einfach sein. Und ein Masterpasswort sich merken und dann irgendeine billige Information eingeben, die man sich gut merken oder herleiten kann, ist noch im Rahmen der Dinge, was normaler Nutzer tun kann. Dann plötzlich anzufangen, irgendwelche speziellen Konfigurationen durchzuführen, damit nur noch seine Tastatur erkannt wird, läuft dem Ganzen schon wieder zuwider. Ganz abgesehen davon, es gibt einen Grund, warum hier das Passwort immer wieder eingegeben werden soll beim Start, nämlich, dass das Gerät selber nicht Angriffsziel wird. Wenn es zum Beispiel verloren gehen würde und da würde das Masterpasswort drinstehen, hätte man ein großes Problem. Deswegen eben wirklich so, dass man es immer wieder eingibt.
Okay, das war dann die letzte Frage. Herzlichen Dank, nochmal einen großen Applaus für Kenny. Und wer sich die Technologie noch mal näher angucken kann, kann gerne hier nach vorne kommen. Wir haben noch ein paar Minuten zwischen den Talks, da könnt ihr ihn gerne ausfragen.
Danke.